Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo zu Zip FM, heute aus Hannover und mit folgenden Themen. Wir haben ein Interview zu Deutschlands Waffenexporten nach Saudi-Arabien. Wir gehen der Frage nach, was eigentlich eine Facebook-Bewegung ist und im Speziellen, was die Facebook-Bewegung Echte Demokratie jetzt ist. Und wir stellen den Roman Barocco Tropical von José Eduardo Agualusa vor. Zum ersten Thema. 200 Leonhard-Panzer gehen von Deutschland nach Saudi-Arabien. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Demokratiebewegung auf dem Vormarsch ist und ausgerechnet in ein Land, das die Demokratiebewegung im Nachbarland Bahrain mit unterdrückte. Über den Waffenexport sprach Radio Korax Halle mit Tobias Pflüger. Er gründete 1996 die Informationsstelle Militarisierung und ist seither im erweiterten Vorstand und seit letztem Jahr Mitglied im Parteivorstand der Linken.
Es ist einerseits tatsächlich ein ganz besonderer Rüstungsexport, weil es eigentlich über die Jahre hinweg so war, dass Saudi-Arabien bei den verschiedenen Bundesregierungen diese schweren Leopard-Panzer kaufen wollte. Und über viele Jahre hinweg ist so war, dass die Bundesregierung gesagt hat, ihr kriegt alles, was ihr wollt an Waffen, Munition, Haubitzen, Maschinengewehre, Kanonen, Mörser und Teile für gepanzerte Fahrzeuge und Kampfflugzeuge. Aber was ihr nicht bekommt, ist diese Leopard-Panzer. Und jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass sie die offensichtlich doch bekommt. Und das Interessante an diesen Leopard-Panzern ist, dass die ziemlich eindeutig dafür konstruiert sind, auch zum Beispiel gegen Demonstranten vorzugehen. Ich will mal von der Webseite von Graus Maffei Wegmann zitieren, da heißt es, der asymmetrische Bedrohung, zum Beispiel Terroristen, IEDs oder Einzelpersonen stellen die Truppe vor neue Herausforderungen. Mit dem Leopard 2A7 Plus gibt Graus Maffei Wegmann darauf die richtige Antwort und den Streitkräften ein Mittel an die Hand, ihren Auftrag bestmöglich zu erfüllen. Das heißt, man kann direkt mit diesen Panzern, da gibt es dann so ein Zusatzkit, und mit diesem Zusatzkit kann man dann zum Beispiel das als Räumpanzer benutzen. Es ist also tatsächlich direkt also nutzbar für den Gebrauch quasi auch gegen Demonstranten. Insofern ist es schon ein besonders übler Rüstungsexport, weil man ja weiß, dass Saudi-Arabien in Bahrain einmarschiert ist und dort die Demokratiebewegung niedergeschossen hat. Insofern unterstützt die Bundesregierung in dem Fall ganz direkt diejenigen, die eine Demokratiebewegung zusammengeschossen haben. Insofern ein sehr besonderer Rüstungsexport. Er ist aber trotzdem relativ normal, weil die Bundesrepublik, und da ist es so, dass es unter Rot-Grün den größten Aufschwung gab, immer an den Spitzenplätzen weltweit ist von den Rüstungsexporteuren viertgrößter, drittgrößter, fünftgrößter, das wechselt immer. Mhm. Und seither ist es eigentlich so, dass da in alle Welt exportiert wird und insofern ist es nichts Besonderes, dass jetzt diese Panzer dahin nach Saudi-Arabien geliefert werden.
Dass das passiert auf jeden Fall erstmal. Ja. Es ist ja so, dass die Bundesregierung jetzt nicht nur in den Medien, sondern auch innerhalb vom Bundestag sehr unter der Kritik steht, dass sie das jetzt überhaupt macht. Was werden denn da für Argumente hervorgebracht, dass das nun doch stattfindet?
Ja, es gibt ja ein Problem für die Bundesregierung, weil sie kann es ja nicht offiziell sagen, dass es stattfindet, weil das ja der geheime Bundessicherheitsrat beschlossen hat. Da ist es aber rausgesickert und es wurde nie dementiert. Und die Reden im Bundestag dazu, ich habe mir die Debatte angeguckt, waren insofern sehr interessant, als dass die Koalitionsabgeordneten dann verzweifelt probiert haben zu erklären, welche Gründe das hat. Am besten fand ich de Maizière, den Verteidigungsminister, der sagt, mit diesen Panzerrüstungsexporten würde man Saudi-Arabien als einen stabilen Faktor in der Region weiter stärken. Und es gäbe nur Saudi-Arabien in dieser Region, mit dem man zusammenarbeiten könnte. Und deshalb wäre es richtig, dorthin zu exportieren. Das zeigt, es ist rein geopolitisches Machtinteresse. Ich kenne Saudi-Arabien, war zweimal selber dort und weiß, dass es wirklich ein sehr, sehr repressives Regime ist. Und ich habe mich dort mit einem Oppositionellen, einem Menschenrechtsaktivist getroffen und der mehrere Jahre ohne normale Gerichtsverhandlung im Knast war. Und insofern ist es tatsächlich was, wo man direkt an ein allerhöchst repressives Regime Waffen liefert, aber eben aus geopolitischen Gründen. Und de Maizière sagt es ja ganz offen, es ist quasi der Kooperationspartner in der Region für die Bundesregierung.
Einerseits als Kooperationspartner, andererseits, wir haben im Vorfeld schon einen Artikel aus der Zeit gehört über die Exporte und in diesem Artikel wird beschrieben, man wolle mit den Waffenexporten nach Saudi-Arabien ein Etablieren des Irans als Großmacht verhindern. Was halten Sie davon?
Das ist besonders zynisch, weil also wenn man sich zum Beispiel die beiden Akteure vergleicht, Saudi-Arabien und Iran, das sind beides Regime, die jetzt also sehr problematisch nach innen sind und sehr viel an Repression irgendwie da durchführen. Gleichzeitig ist es so, dass offensichtlich der Iran im Fokus der westlichen Staaten ist und als Feindbild dasteht und gleichzeitig Saudi-Arabien quasi als Gegenmacht dazu aufgebaut wird. Das kommt mir immer wieder so vor, wie so ein, man baut sich seinen Frankenstein auf, um irgendwas anderes quasi zu verhindern. Und das ist natürlich besonders zynisch. Und ich meine, wenn man das geopolitisch angeht, ist es so, dass diese verschiedenen Länder da jeweils eine Rolle spielen müssen. Die Frage ist natürlich, warum die Bundesregierung unbedingt dann quasi eines dieser Länder, nämlich Saudi-Arabien, so hochpäppeln muss. Der Iran ist ja offensichtlich im Fokus und immer wieder ist ja davon die Rede, dass man auch Krieg gegen den Iran führen will. Sinnvoller wäre, dass man tatsächlich mal guckt, wer in den Ländern sich gegen diese verschiedenen Repressionen wehrt. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich weiß von iranischen Oppositionellen, dass die sagen, diese ganzen Kriegsdrohungen sind für sie völlig kontraproduktiv, weil das schwächt sie und stärkt zum Beispiel jemand wie Ahmadinejad. In Saudi-Arabien gibt es ja kaum irgendwelche Oppositionen. Insofern wäre es da zum Beispiel mal ganz sinnvoll, dass man diese Kontakte nochmal etwas intensiviert und das öffentlich macht, was da an Menschenrechtsverletzungen passiert.
Israel, bleiben wir nochmal kurz ein bisschen in der Region. Israel soll den Exporten ja auch zugestimmt haben. Was glauben Sie denn, warum und was für eine Wichtung hat Israels Meinung zu den Exporten nach Saudi-Arabien?
Ja, das ist ja eine ganz spannende Information. Die Süddeutsche Zeitung hat ja da getitelt mit Israel billigt Panzerverkauf und der CDU-Abgeordnete Kiesewetter hat dann nicht unwesentlich quasi auf Basis dieser Information gesagt, er findet diesen Export richtig und hat dann später sich bei der Bundesregierung beschwert, auch öffentlich inzwischen, dass diese Information nicht zutrifft und dass es offensichtlich so ist, dass die israelische Regierung das gar nicht so gut, so positiv sieht. Mein Eindruck ist, dass das ist so ein geopolitisches Spiel und bei diesem geopolitischen Spiel fragt sich natürlich auch die israelische Regierung quasi, wer sind diejenigen, die man quasi für sich da quasi in dieser Region irgendwie stützen kann. Ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass das Saudi-Arabien wäre, weil ich weiß von meiner Einreise damals, dass für Saudi-Arabien Israel gar nicht existiert als Staat. Und insofern wäre das ein etwas komisches Bündnis. Das ist ein geopolitisches Spiel und der Hintergrund ist ganz offensichtlich, dass da die Bundesregierung sehr genau aufpassen muss, quasi wen sie da eigentlich stützt. Und es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass zum Beispiel Israel jetzt wieder U-Boote in diesem Fall mal wieder geschenkt bekommen soll. Also da ist die Bundesregierung ganz gut dabei, die Gesamtregion weiter mit Waffen zu füttern.
Mhm. Und Waffenexporte durch den Bundessicherheitsrat, die unterliegen ja der Geheimhaltungspflicht. Wie bewerten Sie diese Geheimhaltung?
Das ist ein Skandal, weil es natürlich so ist, dass sagen wir mal, was einfach die Öffentlichkeit interessiert. Und wenn man dazu die Reaktion sieht, ist auch offensichtlich, dass die meisten Menschen das nicht wollen, zum Beispiel diese Panzerlieferung nach Saudi-Arabien. Und das hat ja den Grund einfach, um das zu verschleiern und quasi der Bevölkerung vorzuenthalten. Und deshalb macht man das so. Ich bin dafür zu sagen, erstens, was bisher an Exporten läuft, muss öffentlich gemacht werden, und zwar nicht 2 bis 4 Jahre später in einem ziemlich undurchschaubaren Rüstungsexportbericht. Und zweitens ist es so, dass man den Rüstungsexport insgesamt verbieten sollte, weil es immer klar ist, dass damit diese Waffen, auch wenn sie exportiert werden, auch die Möglichkeit besteht, dass sie eingesetzt werden. Und ich bin auch dafür, dass man an die Rüstungsproduktion rangeht und die Rüstungsproduktion einstellt, weil nur dann ist auch der Export tatsächlich verhindert, weil bei den neueren Waffen, die Bundeswehr zum Beispiel im Moment gerade anschafft, ist jedes Mal der Export schon Teil quasi der Gesamtkalkulation. Und das sind insbesondere auch schwere Waffen, bei denen dann relativ klar ist, die müssen auch exportiert werden. Das Zynischste ist da der Eurofighter. Da hat man dann ja einfach quasi gleich mitkalkuliert, wohin der überall exportiert werden soll. Das heißt, da muss auch an die Rüstungsproduktion als solches rangegangen werden.
Soweit Tobias Pflüger zu den deutschen Panzerexporten nach Saudi-Arabien. Facebook-Veranstaltungen sind derzeit in allen Medien. Zu Tausenden kommen Menschen zu CDU-Veranstaltungen, NPD-Kaffee trinken und privaten Partys. Doch es geht auch anders, man kann sich auch finden auf Facebook, zusammenschließen und eine neue Bewegung initiieren. Oder es zumindest versuchen. Echte Demokratie jetzt ist eine Facebook-Bewegung, die dies macht. Ursprünglich aus Spanien verbreitete sich das Konzept momentan in vielen Ländern. Auch in Deutschland gibt es erste Gruppen, zum Beispiel in Magdeburg. Radio Korax hat sich mit Robert Fitzke unterhalten, einem der Mitbegründer der Bewegung in Magdeburg, und ihn gefragt, was denn hinter der Facebook-Seite steht.
Die Bewegung kommt ja aus Spanien ursprünglich, gründete sich da am 15. Mai, als junge Menschen entschieden, den Puerta del Sol in Madrid zu besetzen. Das fing dann an mit einer Facebook-Gruppe, wo bis Ende Mai 360.000 Leute Gefällt mir geklickt haben und an einem Tag dann in über 50 Orten Großdemonstrationen waren. Zuerst waren es relativ wenige und dann kamen immer mehr Leute und empörten sich, unter anderem mit Slogans wie »Wähle sie nicht«, also da in Spanien stand halt eine Wahl an, oder »Wir sind keine Ware in den Händen von Politikern und Bankern«. Und dem zugrunde lag ein Manifest. Da würde ich mal ganz kurz einen Auszug vorstellen.
Ja.
Wir sind normale Menschen. Wir sind wie du, Menschen, die jeden Morgen aufstehen, um studieren zu gehen oder einen Job zu finden. Menschen mit Familien und Freunden, Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, um denjenigen, die uns umgeben, eine bessere Zukunft zu bieten. Einige von uns bezeichnen sich als aufklärerisch, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, andere wiederum nicht. Einige von uns folgen klar definierten Ideologien, manche unter uns sind unpolitisch. Aber wir sind alle besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektive, die sich uns um uns herum präsentiert. Die Korruption unter Politikern, Geschäftsleuten und Bankern macht uns hilf- und sprachlos. Und genau das fand großen Anklang in ganz Europa. Also es ging halt ein bisschen so in Spanien los, dann schwappte es über nach Griechenland. Ende Mai waren da, glaube ich, 50.000 Menschen in Athen, die gegen die Sparpakete protestierten. Dann schwappte es über nach Frankreich in Paris, wo dann Demonstrationen gewaltsam aufgelöst worden sind, wie dann auch in Spanien. Und in Deutschland ist da irgendwie noch nicht so der Wind.
Aber ich meine, also als ich mir das so angeguckt habe, habe ich also diverse Gruppen gefunden, die da also, sei es Erfurt oder Frankfurt und Berlin sowieso. Allerdings natürlich hatten die alle noch nicht so viele Unterstützer. Woran liegt das, dass es irgendwie in Deutschland noch nicht so richtig Fuß fassen kann? Was glaubst du?
Ja, das ist schwierig. Das hat sicherlich was mit den Deutschen selbst zu tun. Vielleicht auch damit, dass die Probleme irgendwie anders gelagert sind. Also wenn wir mal zum Beispiel vergleichen, dass in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von, 40% gibt, dann sind das natürlich noch keine Verhältnisse, die wir hier haben, aber es ist trotzdem sehr bedrohlich.
Nun ist das also eine Facebook-Bewegung. Wie ist denn das Mobilisierungspotenzial, wenn es also zu wirklichen Aktionen kommt? Also ich meine, bei Facebook ist es natürlich irgendwie ganz einfach zu sagen, okay, das gefällt mir, das möchte ich also irgendwie auf meiner Seite haben. Aber gehen die dann auch wirklich auf die Straße, wenn es um diese Bewegung geht?
Das ist schwierig. Also in Spanien war das der Fall. Da sind dann wirklich von diesen 360.000, die geklickt haben, gefällt mir, sind dann mehr als die Hälfte auch auf die Straße gegangen und haben sich die Straße erobert sozusagen. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht möglich. Wir versuchen da das ein bisschen anders zu machen. Das ist bei uns keine reine Facebook-Bewegung. Wir haben zwar Profile, weil man damit unglaublich viele Menschen erreicht, aber wir suchen uns Bündnispartner, wir suchen uns Leute, die uns dabei unterstützen wollen. Und wir wollen am 15. Oktober, wo zur weltweiten Demonstration aufgerufen wird, ein Zeichen setzen.
Was sind denn jetzt eure konkreten Forderungen? Also echte Demokratie fordern, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut, aber wie soll das umgesetzt werden? Also was ist echte Demokratie?
Genau, also dazu braucht es erstmal einen Diskussionsprozess, was für die Mehrheit echte Demokratie bedeutet. Wir haben ja in Deutschland eine Besonderheit, eine repräsentative Demokratie, in der es wenig direktdemokratische Mittel gibt. Und diese Mittel, die können zwar ausgeschöpft werden, zum Beispiel auf Landesebene, das passiert aber relativ selten und wird auch nicht großartig angenommen. Also für uns ist zum Beispiel mehr Demokratie, dass die Leute mehr sich beteiligen, mehr an den Prozessen beteiligen, die sie selbst auch betreffen oder an den Entscheidungen, die sie selbst irgendwann betreffen und dass die Menschen nicht einfach nur Stimmvieh der Politik sind, dass irgendwie alle paar Jahre mal eine Stimme abgibt und dann nicht mehr weiß, was damit passiert. Und wir wollen mehr Transparenz, wir wollen informiert werden und wir wollen Kontinuität und Langfristigkeit oder, um das blöde Wort, Nachhaltigkeit mal zu verwenden. Also nicht, dass Politik nur 3 Jahre lang stattfindet und dann wieder Wahlkampf ist, sondern dass damit langfristig was passiert, langfristige Perspektiven aufgezeigt werden.
Wer ist denn die Bewegung? Also was sind es für Menschen, die hinter diesen Klicks bei Facebook stehen?
Das sind meistenteils junge Menschen. Das lässt sich jetzt aber für uns noch nicht so richtig auseinanderklamüsern. Wer bei uns jetzt gefällt mir klickt, das wollen wir auch gar nicht wissen. Im Prinzip ist die Zielgruppe alle. Das sind alle Leute, die von Politik im Allgemeinen enttäuscht sind. Die Politik vielleicht auch abhandengekommen sind. Das sind die Leute, die nicht zur Wahl gehen. Das sind die Leute, die sich nicht mehr empören können. Und wir wollen erreichen, dass die Leute sich empören.
Du hast vorhin schon kurz gesagt, dass es also alles irgendwie auf eine Demo hinläuft, die ihr auch in Magdeburg organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Wann ist die Demo und wie genau sieht es aus? Wo fängt es an und wie geht's weiter?
Also die Demo, die soll am 15. Oktober stattfinden, das ist ein Samstag. An diesem Tag sollen eben weltweit Demonstrationen stattfinden und wir haben uns ein etwas anderes Konzept überlegt. Wir wollen als zentrales Moment dort ein, ja, wir nennen das mal, demokratisches Kunstprojekt anbieten und zur Schau stellen. Das soll eine riesengroße Holztafel werden, wo eine Weltkarte drauf gemalt ist. Diese Weltkarte birgt ganz, ganz viele Informationen zu bestimmten Ländern, wo es Demokratieferne gibt, Demokratiedefizite, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Diese Weltkarte soll dann sich angeschaut werden und dann quasi umgestaltet werden, und zwar künstlerisch. Die besteht aus verschiedenen Segmenten. Diese Weltkarte wird dann von allen Demonstrationsteilnehmern beworfen mit Farbbomben oder Farbbällen. Und am Ende entsteht dann ein komplett neues Bildnis. Diese Sektoren können dann abgenommen werden, stellen dann wiederum eigene Bilder dar. Man sieht immer noch die Informationen, aber nur noch als Schatten der Vergangenheit.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Wie kann man sich beteiligen und wo kann man mehr Informationen bekommen? Bei Facebook sicherlich.
Genau, also erstmal bei Facebook. Wir haben das ja erst letzte Woche begründet. Wir planen schon relativ lange darauf hin. Wir sind ein relativ kleiner Kreis, also es ist eine Hochschulgruppe vom SDS. Und wir versuchen jetzt ein großes Bündnis zu schmieden, runde Tische zu veranstalten und zu schauen, was es an weiteren Ideen gibt. Also wir haben noch ein paar andere Ideen in petto, zum Beispiel was Verpflegung angeht, Essen aus aller Welt und ein Konzert, Kundgebungen. Auf diesen Kundgebungen soll allerdings verzichtet werden auf Parteinahme oder Parteilichkeit. Das ist ganz wichtig bei dieser Bewegung, dass sich Mandatsträger nicht hinstellen als Mandatsträger, sondern als Menschen, die echte Demokratie fordern.
Bewegung schaffen mit Facebook, das war ein Interview mit Robert Fitzke, einem Mitbegründer von Echte Demokratie Jetzt Magdeburg. Barroco Tropical heißt das neue Buch des in Lissabon lebenden Schriftstellers José Eduardo Agualusa, der sich damit seiner Geburtsstadt Luanda widmet. Sein Angola im Jahr 2020 ist nicht nur futuristisch modern, sondern auch mystisch und geheimnisvoll. Das Buch ist eine literarische Parabel auf das Leben in Angola und stand dieses Jahr auf der Shortlist für den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen in Berlin. Tobias Lindemann von Radio Z Nürnberg hat Barroco Tropical gelesen.
Brüchige Hochhäuser und nagelneue Konsumtempel ragen in den Himmel über Luanda. Die Hauptstadt Angolas, des Landes im Südwesten des afrikanischen Kontinents, ist der Schauplatz, an den uns der angolanisch-portugiesische Schriftsteller José Eduardo Agualusa entführt. Über 5 Millionen Menschen leben hier. Längst gilt Luanda als afrikanische Metropole und ist zur drittgrößten portugiesischsprachigen Stadt der Welt angewachsen. Ambitionierte Architekten haben mit ihren hypermodernen Hochhausprojekten das Stadtbild verändert. Die Armen Luandas haben sich hingegen in unterirdischen Vierteln angesiedelt. Noch immer ist das kolonialistische Erbe Portugals zu spüren, doch die Kontrolle über die Medien liegt inzwischen in Händen afrikanischer Konzernkartelle. Doch halt, sprechen wir hier vom Luanda der Jetztzeit? Nein, denn José Eduardo Agualusa hat die Handlung seines dritten auf Deutsch vorliegenden Romans Barroco Tropical in die Zukunft verlegt. Am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts schickt er den Schriftsteller und Dokumentarfilmer Bartolomeo Falsato auf eine Odyssee durch die angolanische Metropole und damit auf eine Höllenfahrt in deren Verlauf er korrupte Machenschaften aufdeckt, mit alten angolanischen Mythen und mit dem Tod in Berührung kommt. Alles fängt damit an, dass Bartolomeo eines Tages aus buchstäblich heiterem Himmel eine Frau vor die Füße fällt. Die Tote ist dem Schriftsteller flüchtig bekannt. Ihr wurde nachgesagt, eine Geliebte der Regierungspräsidentin zu sein und in die Affären der obersten 10.000 verstrickt zu sein. Bartolomeo beginnt zu recherchieren. Er will herausfinden, warum sie sterben musste. Im Verlauf seiner Ermittlungen gerät er an alte Armeedespoten, an einen eifersüchtigen Medienzar und einen Psychiater Tata Ambroise, der Personen, die dem Regime ein Dorn im Auge sind, für psychisch krank erklärt und in seiner Klinik wegsperrt. Zugleich begegnen ihm immer wieder Figuren aus einer alten angolanischen Sage. Schwarze Engel sind es, die ständig in Erzählungen und Zeugenberichten erwähnt werden. Was haben sie mit den Machenschaften der Mächtigen zu tun? Sind sie reale Figuren oder nur ein Symbol für drohendes Unheil oder gar Hoffnung? Und welche Rolle spielt Bartolomeos Geliebte, die weltberühmte Sängerin Kianda, die die Menschen mit ihrer Stimme zu verzaubern mag und dennoch so viele dunkle Geheimnisse verbirgt? Ehrlich gesagt, die Leserinnen und Leser wissen es am Ende auch nicht genau. José Eduardo Agualusa geht es eher um das Erzeugen von Atmosphäre als um eine stringente Handlung. Bedrohlich und verwunschen ist das Luanda, in dem er seine Geschichte spielen lässt. Gleichzeitig erscheint einem die Stadt futuristisch und facettenreich wie New York oder Tokio. Luanda wird zur Hauptprotagonistin. Kein Wunder also, dass ihr Agualusa in dem Kapitel, in dem alle Romanfiguren vorgestellt werden, einen eigenen Abschnitt widmet. Die Erinnerungen und Mythen, die dieser Stadt eingeschrieben sind, ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch und als Leser ist man dafür dankbar, denn nur so lässt sich das Durcheinander an Figuren und Themen überstehen. Barocco Tropical ist hier wohl wörtlich gemeint, denn von einer barocken Opulenz ist diese Geschichte. Ständige Perspektiv- und Ortswechsel, Zeitsprünge und erzählerische Nebenstränge stellen das Auffassungsvermögen beim Lesen auf die Probe. Munter mischt der Autor Elemente aus Science-Fiction, Thriller, Liebesgeschichte und hoher Literatur zusammen, lässt dabei alte Märchen und die Memoiren von real existierenden Personen mit einfließen. So gelingt ihm eine Art Wimmelbild der angolanischen Gesellschaft. Nicht der zukünftigen, sondern der von heute, denn natürlich funktioniert Barocco Tropical als Parabel auf das Angola der Gegenwart. Dies wird einem schlagartig beim Lesen des Nachwortes klar, wo der Autor aufdeckt, welche seiner scheinbar abstrusen Fiktionen ein reales Vorbild in der angolanischen Gesellschaft haben. Literarisch überzeugen kann José Eduardo Agualusa mit diesem etwas überambitionierten Buch allerdings nicht. So treffend er eine manche Aspekte dieses komplexen Landes und seiner Menschen nahebringen kann, so sehr verliert er sich in literarischen Spielereien. Vielleicht liegt hier aber auch eine Art interkulturelles Problem vor, das uns den barocken, sinnlichen Stil Agualusas nicht verstehen lässt.
In Portugal selbst, wo José Eduardo Agualusa lebt, wurde das Buch euphorisch aufgenommen. Der populäre Sänger Antonio Zambujo setzte dem Roman sogar mit einem Song ein Denkmal. Barocco Tropical von José Eduardo Agualusa ist beim A1 Verlag erschienen. Das Buch hat 336 Seiten und kostet 22,80 Euro. Und das war eine halbe Stunde ZIP FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Meier. Einen schönen Tag noch. Tschüss.